Ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Karfreitagsgottesdienst. Es ist schön, dass wir Ostern feiern dürfen. Und ja, Markus, ich sehe es wie du. Man kann nichts weglassen. Man kann nicht sagen, das ist wichtiger als das andere. Jesus ist am Palmsonntag eingezogen als der große König in seine Stadt nach Jerusalem. Der Stadt des großen Königs, so wird Jerusalem bezeichnet einmal an einer Stelle, die Stadt des großen Königs. Er zieht ein und zuerst Jubel und so weiter und wir wissen, wie es dann weitergegangen ist. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Er wurde abgelehnt und am Karfreitag gedenken wir der Kreuzigung Jesu, dass er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Er wurde dargebracht als Opfer. Aber dabei bleibt es nicht. Wenn also nur der Karfreitag wäre, ohne Ostersonntag, ohne der Auferstehung Jesu, dann wäre das sozusagen eine Katastrophe. Denn wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, wüssten wir nicht, dass Gott dieses Opfer angenommen hat und dass die Schuld gesühnt ist. Darum gehört alles ganz eng zusammen. Und nun habe ich für die heutige Predigt einen Text aus 1. Mose 22 gewählt. Und zwar, der Hintergrund ist ja, dass wir diese Predigtserie haben zum Leben Abrahams mit der Überschrift, dass Abraham unser Vater im Glaube ist. Darum ist auch die Überschrift Abrahams große Prüfung oder Glaubensprüfung. Inhaltlich geht es aber um die Opferung Isaaks. Und wir sehen hier ein Bild von Michelangelo, das auf das ich dann später noch kurz eingehen werde. Und jetzt die Frage, wie passt dieser Text zu Karfreitag? Und da möchte ich mit uns einleitend lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, die Verse 17 bis 19. Dort lesen wir: Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak sollte eine Nachkommenschaft genannt werden, indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Und hier sehen wir, wie der Schreiber des Hebräerbriefes die Geschehnisse aus 1. Mose 22 zusammenfasst. Und es geht um die Darbringung des Sohnes als Opfer. Davon lesen wir dann gleich. Und es geht darum, dass Abraham seinen Sohn Isaak im Gleichnis aus den Toten empfing. Das heißt, die Totenauferweckung wird hier angedeutet. Wir werden das dann noch kurz sehen. Das ist also der Hintergrund, warum ich diesen Text gewählt habe aus 1. Mose 22 für diese Karfreitagspredigt. Und das wollen wir im Hinterkopf behalten, diese zwei Gedanken, wenn wir jetzt den Text miteinander lesen. Und ihr könnt, wer keine Bibel mit hat, gerne hier mitlesen. 1. Mose 22. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn. Er legte es auf seinen Sohn Isaac. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen. Mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Witter hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Witter und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Amen, das ist Gottes Wort. Ich möchte drei Dinge besonders betonen heute in dieser Predigt. Erstens wollen wir uns anschauen, wo steht Abraham in seinem Leben an dieser Stelle, wo er bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Zweitens, die Parallelen zum Karfreitagsgeschehen wollen wir miteinander betrachten. Und dann eben dieser dritte Aspekt, der sehr stark betont wird in diesem Text, Gott sorgt vor. Gott sieht vor und bringt die Lösung. Und so beginnen wir zuerst mit der Frage, wo steht Abraham in seinem Leben, als er bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Und diese Begebenheit wird im Neuen Testament mehrmals aufgegriffen, weil sie so wichtig ist. Im Hebräerbrief, wie wir gelesen haben, im Jakobusbrief, teilweise auch im Römerbrief. Und Abraham ist zu diesem Zeitpunkt, ich weiß es nicht ganz genau, ich schätze mal an die 115 Jahre alt. Mit 100 Jahren hat er seinen Sohn Isaac bekommen. Er war ein Junge, ein Jüngling, plus minus 15, ich weiß es nicht genau. Wenn Abraham 115 Jahre alt gewesen wäre, dann wäre das 40 Jahre nach seiner Ankunft in Kanaan gewesen. In diesen 40 Jahren ist sehr viel geschehen. Abraham hat sich in diesen 40 Jahren entwickelt von einem kleingläubigen Menschen. Wir denken dabei an die Situation, als er seine Frau preisgibt, als sie nach Ägypten gezogen sind. Er hat nicht auf Gottes Eingreifen vertraut, dass sie diese Hungersnot irgendwie überleben, sondern er hat seine Frau Sarah preisgegeben. Kleinglaube. Kleinglaube, der dann dazu führt, dass er alles andere als ein Glaubensvorbild war. Und hier, 40 Jahre später, sehen wir einen Mann, der bereit ist, sein Liebstes zu geben. Er ist unser Vater im Glauben und wir können lernen von ihm. Wir können auch sagen, oder das möchte ich noch kurz ergänzen, weil wir wahrscheinlich nicht mehr dazukommen werden, dann später noch Kapitel 20 zu lesen. Wir sind hier in Kapitel 22. In Kapitel 21 wird Isaak geboren. Kapitel 20 ist der totale Tiefpunkt im Leben Abrahams. In diesem Kapitel gibt er seine Frau Sarah noch einmal preis. Obwohl die Verheißung besteht, dass Sarah den verheißenen Sohn gebären soll. Und das muss unmittelbar vorher gewesen sein, bevor Sarah schwanger geworden ist. Also man kann, wenn ihr dieses Kapitel lest, es ist der Tiefpunkt im Leben Abrahams und auch wie Abraham dort redet, wo er sich dann herausreden will und sagt, ja, wir sind doch herumgeirrt in der Fremde. Es klingt ja gerade so, als hätte Gott ihn herumirren lassen. So hat er das empfunden zu diesem Zeitpunkt. Warum sage ich das? Nicht, um Abraham schlecht zu machen, weil er ist unser Vorbild im Glauben, sondern ich sage das, weil vor dem Höhepunkt der totale Tiefpunkt kommt. Und das ist auch etwas, was wir in unserem Glaubensleben erfahren können, erleben können oder erleben müssen, dass wir vielfach vor Glaubensprüfungen, so wie Abraham hier eine erlebt, massiv angefochten werden. Das ist eine Realität in unserem Glaubensleben, die wir auch im Leben Abrahams sehen. Und auf diesen totalen Tiefpunkt kommt der absolute Höhepunkt. Und das finde ich wirklich spannend. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir wie Abraham dranbleiben, nicht aufgeben, auch wenn es Phasen gibt, wo wir geneigt sind, alles hinzuschmeißen. Gott hat Großes vor. Gott hat Großes mit Abraham vorgehabt, das er auch umgesetzt hat. Und er hat auch mit uns Großes vor, auch wenn es vielleicht nicht jeder Einzelne betrifft, im Sinne, dass jeder Einzelne sagt, boah, Gott hat Großes in meinem Leben gemacht. Aber wir sind jeder Teil der Gemeinde und Gott hat Großes mit der Gemeinde vor. Und jeder Dienst in der Gemeinde dient dazu, dass das, was Gott vorhat, umgesetzt wird. Und so hat Gott Großes mit uns vor. Und so möchte ich uns ermutigen zum Ausharren, auch wenn wir in schweren Anfechtungen stecken. Nun zum zweiten Punkt, die Parallelen zum Karfreitag. Ich denke, beim Lesen ist es schon offenbar geworden, wie eng dieser Text mit dem Karfreitagsgeschehen zusammenhängt. Was ist geschehen an diesem Karfreitag? Jesus wurde an diesem Tag gekreuzigt. Es war der Tag des jüdischen Passafestes. Eines der höchsten Feste, die in Israel gefeiert wurden, in Erinnerung an die Befreiung Israels aus Ägypten. Israel wurde befreit aus der Hand der Knechtschaft, der Sklaverei, von einem bösartigen Pharao, der das Volk unterdrückt hat, sogar die männlichen Neugeborenen umbringen hat lassen. Und hier wurde Gottes Volk herausgeführt aus dieser Sklaverei. Und dadurch, dass die Israeliten, als der Gerichtsengel durch Ägypten ging, so wird das beschrieben in 2. Mose 12, die Israeliten mussten ein Passahlamm schlachten, ein Lamm schlachten und dann an die Tür Blut streichen und dort, wo das Blut war, ging der Gerichtsengel vorüber und so wurde Israel bewahrt, als Gottes Gericht über Ägypten kam. Und nun wird Jesus an diesem Passafest gekreuzigt und so können wir sagen, dass Jesus das wahre, vollkommene Passahlamm ist, wo dieses Passahlamm damals in Ägypten nur ein Vorbild war. Hier ein ganz berühmtes Bild eines Lammes, das zur Schlachtung bereit ist. Viele von euch werden das wahrscheinlich schon gesehen haben und kennen. Ein ganz berühmtes Bild des Lammes Gottes, so heißt dieses Bild, Agnus Dei, das Lamm Gottes, das völlig schutzlos, gebunden, da liegt, um geopfert zu werden. Und an dieser Stelle möchte ich uns einen Text vorlesen aus dem Johannesevangelium, der sehr bekannt ist. Da heißt es, denn so, und ich habe hier wirklich betont, auf diese Weise, denn das ist das, was dieses griechische Wort sagen möchte, so, nicht so sehr, sondern auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Das Neue Testament lehrt ausführlich diese Opferthematik, dass damit die Schuld bezahlt werden kann, es ein Opfer braucht. Natürlich nimmt das Neue Testament das vom Alten Testament, wo die ganze Opferthematik des Langen und Breiten dargelegt wird. Und bei einem Opfer hat derjenige, der das Opfer dargebracht hat, seine Hände auf das Opfer gelegt, um seine Sünde sozusagen bildlich zu übertragen. Die Sünde wurde auf das Opfertier übertragen und dann wurde dieses Opfertier geschlachtet, getötet. Man kann sagen, wegen der Sünde, die auf diesem Tier stellvertretend war. Das ist der Gedanke hinter dem Tieropfer. Und seit Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, heißt es im Hebräerbrief, gibt es keine Opfer mehr. Es gab noch eine Übergangszeit in Israel, bis dann auch der Tempel letztlich zerstört wurde. Es gibt kein Opfer mehr, weil Jesus das wahre Opfer ist. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die Gnadengabe Gottes ist das Leben durch Jesus Christus. Und das ist die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn hingibt, damit wir durch ihn leben können. Auf diese Weise liebt Gott die Welt. Und wenn jemand die Liebe Gottes erfahren möchte, dann geht es darum, dass er die Liebe Gottes in Jesus Christus ergreift. Denn wir lesen auch, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Also, wenn Gott uns seine liebende Hand entgegenstreckt, dann geht es darum, dass wir diese liebende Hand Gottes im Glauben erfassen. Ich kann nicht sagen, nein, das mit der Liebe Gottes stelle ich mir völlig anders vor. Ich stelle mir so oder so oder so vor. Da muss man sagen, ja, sorry, das ist die Liebe Gottes. Völlig egal, wie du es dir vorstellst und wie du es haben möchtest. Oder ein anderer kann sagen, sagt vielleicht, das kann ich nicht. Ich kann doch nicht einfach annehmen, dass, dass, dass jemand anderer für mich stirbt. Ich muss ja selber die Verantwortung tragen für das, was ich tue. Dann wird Gott sagen, das kannst du nicht. Darum habe ich meinen Sohn gesandt. Das ist meine Liebe für die Welt, dass ich meinen Sohn in diese Welt gesandt habe, als Opfer für die Welt. Und ich möchte immer wieder neu dazu auffordern und ermutigen, diese Liebe Gottes durch Jesus Christus zu ergreifen, im Glauben. Zu sagen, Herr Jesus, Gott, ich brauche dich. Strafe ist zu schwer, ich kann sie nicht tragen. Du trägst sie für mich, ich danke dir. Das ist Glaube. Und wer das glaubt, wird errettet, und zwar sofort. Das ist Gottes Geschenk. Und jetzt schauen wir uns an, wie dieser Text von Genesis 22, wie er mit dem Karfreitagsgeschehen zusammenhängt. Ihr müsst hier nicht alles lesen, ich habe diese Tabelle für euch vorbereitet, sie liegt dann bereit am Ausgang, sodass ihr vielleicht das eine oder andere noch nachlesen könnt, aber ich möchte ein paar Dinge herausgreifen, dass wir sehen, wie Gott in diesem Ereignis, die vorhergeschattet hat, was dann geschehen ist. Schauen wir doch einmal ganz kurz ein paar Aspekte an aus diesem Kapitel. Es beginnt damit, dass Gott sagt, deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, den soll er hingeben, den soll er opfern. Und es ist wirklich interessant, Isaac ist ja nicht der einzige Sohn, oder? Abraham hat zu diesem Zeitpunkt bereits einen anderen Sohn, nämlich Ismael. Aber Isaac ist der Sohn der Verheißung. Isaac ist der Sohn, auf dem die Verheißung liegt, auf dem sich alles konzentriert. Und in Kapitel 21 lesen wir nämlich auch, dass Abraham Ismael und seine Mutter weggeschickt hatte. In dem Sinn war es der einzige Sohn, der Erbe, der die Verheißung, die Abraham bekommen hatte, weitertragen konnte. Deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst. Dieses Wort Liebe kommt hier das erste Mal vor in der Heiligen Schrift. Und im Neuen Testament lesen wir dann, dass Jesus der einzig geborene oder eingeborene Sohn ist. Das ist ein griechisches Wort, das man schwer übersetzen kann. Eingeboren, einzig geboren, der besondere Sohn. Und bei der Taufe Jesu heißt es dann, spricht der Vater vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist ein deutlicher Hinweis für die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Er soll in das Land Moria gehen, und dieses Land Moria ist ein Gebirgszug. Der Tempelberg und auch der Gebirgszug, an dem Golgatha steht. Hier ein Bild, eine Karte des alttestamentlichen Jerusalems. Hier ist der Tempelberg, Mount, also Berg Moria. Das ist der Berg, wo diese Ereignisse stattfinden. Und ich habe hier ein Kreuz eingezeichnet. Man kann ungefähr annehmen, dass Golgatha hier ungefähr lokalisiert war. Das sind außerhalb der Stadtmauer, die zur Zeit Jesu waren, diese Stadtmauern, die ihr hier seht, das sind die heutigen Stadtmauern. Zur Zeit Jesu war Jerusalem noch nicht so groß. Und hier auf diesem Berg Moria war der Tempel, wo die ganzen Opfer dargebracht wurden und dort auf Golgatha wurde Jesus hingerichtet. Also sogar das Land, der Ort ist der gleiche. Dann die Aufforderung, ihn als Brandopfer zu opfern, das kommt insgesamt 6-mal vor in diesem Text. Das Brandopfer taucht zuerst auf in 1. Mose 8, wo nachdem die Sintflut abgeklungen ist und Noah Gott ein Opfer darbringt, ein Brandopfer darbringt, dort lesen wir dann, dass der Geruch des Opfers Gott besänftigt hat. Und so besänftigt das Opfer Jesu den Zorn Gottes, sodass wir nicht gerichtet werden müssen. Und das wird im Neuen Testament ausführlichst beschrieben. Ich habe geschrieben, Hebräer 8 bis 10, 3 Kapitel lang, kann man sich mit dem auseinandersetzen, mit diesem Opfer. Abraham legt das Holz zum Brandopfer auf seinen Sohn Isaak und das Holz wird im Neuen Testament immer wieder als Ausdruck für das Kreuz verwendet und auch Jesus trägt das Kreuz, auf dem er dann gekreuzigt wird, selbst, so steht es im Johannesevangelium. Und dann eben dieser ganz unglaublich tiefgehende Satz, auf den wir dann noch eingehen werden, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Der Berg des Herrn, das ist eben der Tempelberg, das ist Zion. Und wir müssen uns vorstellen, diese Ereignisse sind ungefähr 1200 Jahre vor dem Tempelbau geschehen. Dort war noch nichts zu diesem Zeitpunkt. Das war einfach eine Öde. Dort war nichts, keine Stadt und gar nichts. Dort schickt Gott den Abraham mit seinem Sohn hin, um dieses Opfer Jesu vorherzuschatten. Und das wird ja ausführlich beschrieben, auch das lesen wir dann noch, 1. Petrus 1, aber auch Johannes 1, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Abraham bindet seinen Sohn und legt ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und so sehen wir, dass der Vater seinen Sohn ganz bewusst dem Gericht preisgibt. Und Jesus betet ja, Vater, wenn es möglich ist, dann soll dieser Kelch an mir vorübergehen. Das ist der Kelch des Zornes Gottes, von dem wir immer wieder lesen in der Heiligen Schrift. Und es ist nicht möglich, dass dieser Kelch an Jesus vorübergeht, sondern Jesus muss diesen Zorneskelch austrinken, auskosten, den Tod auskosten, wie es heißt, bis zuletzt. Dann lesen wir davon, dass Abraham seinen Sohn schlachten will. Ein unglaublich brutales Wort, oder? Und dieses Wort schlachten kommt von dem hebräischen Wort, von dem sich das Schächten ableitet. Also brutal, wirklich zu herzergreifend. Und es zeigt die Not, die Jesus erduldet und erlitten hat. Es war nicht irgendein Tod, ein sanftes Hinwegschlafen, wie wir es uns wünschen, sondern es war ein furchtbarer Tod. Ein furchtbarer Tod, den Jesus gelitten hat. Und in den Psalmen lesen wir mehr davon. Ich staune immer wieder, wie kurz und knapp in den Evangelien diese Kreuzigung beschrieben wird. Da heißt es nur, und sie kreuzigten ihn. Da kannst du gar nichts darunter vorstellen. Und darum hat Gott uns die Psalmen gegeben, weil in den Psalmen vieles beschrieben wird von der Not, die Jesus im Leiden hatte. Zum Beispiel Psalm 22, der ja beginnt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das, was Jesus am Kreuz betet. Und dort lesen wir unter anderem, dass er wie Wasser hingeschüttet ist, dass seine Gebeine zertrennt sind, durchbohrt, alles Mögliche steht dort und zeigt diese tiefe Not des Leidens, das Jesus am Kreuz erlitten hat. Und dann heißt es, Abraham opfert den Widder anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und das ist eben dieses Bild, wo man sieht, wie Abraham dabei ist, seinen Sohn mit dem Messer zu schlachten sozusagen, und wie dann hier die Hand des Engels darauf auf diesen Widder weist, den Gott schon, also Gott schon vorgesorgt hat, dass Abraham nicht seinen Sohn opfern muss, sondern dass Gott bereits das Opfer vorbereitet hat. Und das ist also, wie gesagt, ein Bild, ein Hinweis, ein Schatten auf das Opfer Jesu. Und eine ganz berühmte Stelle, die das beschreibt, ist aus Jesaja 53. Und das wollen wir dann beim Abendmahl ein paar Verse daraus miteinander lesen und uns dadurch dann auch einstimmen, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Ich habe diesen Begriff der Vorschattung erwähnt. Es ist wirklich spannend, wie detailliert dieser Text auf dieses Karfreitagsgeschehen eingeht. Und wir fragen uns, warum macht Gott das? Dass er dieses Geschehen, das also von Abraham weg 2200 Jahre später eingetreten ist, warum gibt uns die Heilige Schrift immer solche Bilder über heilsgeschichtliche Ereignisse? Und die ganze Bibel ist voll mit solchen Typologien, wie man das nennt in der Theologie, Vorschattungen, wo Dinge, Wahrheiten bereits angedeutet werden. Und es wird immer konkreter, immer konkreter, immer konkreter. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott macht das, um uns zu schulen, um uns zu lehren, um uns zu zeigen, dass das, was in der Heilsgeschichte mit Jesus geschehen ist, das ist kein Zufall. Das ist von jeher geplant. Das ist Gottes Plan. Und so dürfen wir an diesen Vorschattungen etwas lernen vom Wesen Gottes. Ich habe schon diese Liebe des Vaters zum Sohn angesprochen. Wir können uns nicht vorstellen, was es Gott Vater gekostet hat, seinen Sohn in den Tod zu geben. Also es gibt ja Menschen, die sagen, das ist ein grausamer Gott. Aber ich sage euch was, das ist kein grausamer Gott, denn Gott Vater liebt den Sohn. Und an Abraham, wenn wir die ganze Geschichte Abrahams kennen, dass er dann bereit ist, seinen Sohn Gott hinzugeben, da wird der Schmerz im Leben Abrahams, den können wir etwas nachempfinden. Etwas nachempfinden. Und auch das ist der Grund, warum es Vorschattungen gibt, damit wir an diesen Bildern lernen und die Liebe Gottes besser erkennen. Zuletzt der so zentrale Aspekt der Vorsehung Gottes. Und dazu bräuchte ich jetzt einen Fünf-Lieber. Wer hat einen Fünf-Lieber eingesteckt? Wer glaubt noch an Bargeld? Kann man nicht finden. Ein Fünf-Lieber. Ja, hat die. Das ist echt, okay. Ein Fünf-Lieber. Eigentlich wollte ich dich fragen, was da drauf steht, aber du weißt es wahrscheinlich. Eugen, weißt du, was draufsteht? Am Fünf-Lieber. Ja, das steht auch drauf, genau. Confederatio Helvetica steht drauf. Das meine ich jetzt aber nicht, weil da haben die keine Ahnung gehabt davon, dass das. Nein, wisst ihr, was draufsteht? Dominus Providebit. Dominus Providebit steht drauf. Also für diejenigen, die es nicht glauben, ich habe hier ein Foto gefunden. Du bekommst ihn dann wieder. Dominus providebit. Das heißt, Gott sieht vor. Und die Schweizer haben schon sehr, sehr früh begonnen, auf ihre Münzen das drauf zu prägen. Ich habe eine Münze gefunden aus 1810, also ich habe sie nicht nur im Internet. Da steht das schon drauf. Dominus providebit, Dominus providebit, der Herr sorgt vor. Das heißt, die Leute der Eidgenossenschaft, die haben zwar Geld gehabt, aber sie haben gesagt, Gott ist es, der vorsorgt. Noch besser ist, wenn man das übersetzt, Gott sieht vor. Und das ist tatsächlich das, was wortwörtlich in der lateinischen Übersetzung an dieser Stelle steht. Und dieser Text, der hier steht, stammt wirklich aus diesem Kapitel. Und so können wir jedes Mal, wenn wir einen Fünfliber haben, und das ist ein Grund mehr, dass wir nicht das Bargeld abschaffen sollen, jedes Mal, wenn wir einen Fünfliber in die Hand nehmen, werden wir daran erinnert, dass Gott vorsorgt. Und diese Geschichte der Opferung Isaaks wird ja vielfach sehr negativ gedeutet. Ah, so brutal die Bibel, das Alte Testament, so grausam und so brutal. Und da ist ja was dran. Es ist ja furchtbar, die Vorstellung, dass ein Vater seinen Sohn schlachtet. Und wenn man die Geschichte nicht zu Ende liest, könnte man meinen, jetzt ist alles aus, oder? Jetzt ist alles aus. Die Verheißungen Gottes krachen in sich zusammen. Wir werden aber an den Sündenfall erinnert. An den Sündenfall, wo im 1. Mose 3 die Geschichte berichtet wird, wie der Mensch der Schlange, dem Teufel, mehr glaubt als Gott. Obwohl Gott einen wunderschönen Garten bereitet hat für uns Menschen, glaubt der Mensch der Schlange mehr als Gott. Und der Mensch, die Menschen, Adam und Eva, werden aus dem Garten vertrieben. Jetzt ist alles aus, oder? Und nicht wenige Menschen fragen sich, was ist denn der Sinn von all dem? Also ich kämpfe immer wieder mit der Frage, Gott macht eine Schöpfung und er weiß, was da alles Schreckliches geschehen wird. Warum lässt Gott das zu? Warum erträgt Gott das? Wir können es schon vielfach nicht ertragen. Wie kann Gott es ertragen? Und darauf gibt es auch keine einfache Antwort, aber eine Antwort ist die wir hier bei diesem Providebit, Dominus Providebit sehen. Und ich lese aus dem 1. Petrusbrief, da sagt Petrus, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt, ausersehen, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um euretwillen. Das heißt, bevor Gott die Welt und die Menschen geschaffen hat, hat er bereits Jesus als Opferlamm ausersehen gehabt. Und im Hinblick auf dieses Opfer Jesu hat Gott die Welt geschaffen. Und sagt, es wird gut. Ich habe bereits jetzt die Lösung, den Lösungsplan für die ganzen Tragödien, die auf dieser Welt geschehen. Das ist eine Antwort, die uns die Heilige Schrift gibt. Die möchte ich uns an diesem heutigen Tag mitgeben Gott sieht vor. Und die Geschichte mit Abraham und Isaak, die endet ja damit, dass sie beide gemeinsam nach Hause gehen. Können wir uns vorstellen, die Freude und Dankbarkeit eines Abraham? Und genau so sollte auch unsere Freude und unsere Dankbarkeit sein, wenn wir in dieser Welt unseren Weg gehen. Wir können den Weg mit Freude und Dankbarkeit gehen, weil Gott vorgesorgt hat und weiter vorsorgen wird. So möchte ich zum Schluss kommen und uns einfach sagen, dieser Karfreitag ist der Tag, an dem Gottes Liebe geoffenbart wurde, wie wir gelesen haben in Johannes 3. So hat Gott die Welt geliebt, oder auch Römer, wo es heißt, dass darin die Liebe Gottes offenbar wird, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist die Liebe Gottes. Aber auch Jesus sagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Also wir sehen die Liebe des Vaters zur Welt, wir sehen die Liebe des Sohnes für seine Freunde, für die er bereit ist, in den Tod zu gehen. Und Karfreitag ist auch die Erinnerung an die Vorsehung Gottes, Dominus pro videbit. Jedes Mal, wenn ihr ein Fünfleben in die Hand nehmt, könnt ihr euren Freunden das Evangelium erklären. Da steht es kurz und bündig. Und Karfreitag ist die Erinnerung daran, dass wir unseren Weg hier auf Erden in allem Mühsal und Leiden mit Dankbarkeit und Freude gehen dürfen, weil wir Frieden mit Gott haben. Die Geschichte ist mit Karfreitag nicht zu Ende. Ohne die Auferstehung wäre es nur die Hälfte sozusagen. Und darum möchte ich bereits jetzt uns einladen, ermuntern, um Sonntag zu kommen und den zweiten Teil der Geschichte in diesem Genesis 22 zu hören und zu sehen, wie hier auch diese Ostersonntagsgeschichte abgebildet wird. Amen. Ich möchte noch beten. Großer Gott, wir danken dir für das Wort Gottes. Es ist ein Schatz. Wir können es nicht ausloten, was du uns in diesem Wort alles gegeben hast. Danken dir dafür, wir beten darum, dass wir eindringen dürfen, dass wir deine Liebe immer tiefer erkennen können, auch die Liebe Jesu. Wir danken für diesen heutigen Tag, an dem wir des Opfers Jesu uns erinnern dürfen. Ich bete darum, dass es neu in unserem Herzen groß wird, dass wir neu mit Dankbarkeit und Freude erfüllt werden von dir durch deinen Geist. Amen.